Aber die Predigt wird übersetzt. Vielen Dank an unsere Übersetzer, Portugiesisch und Russisch heute, dass ihr diesen Dienst tut. Englisch? Portugiesisch. Ja, sehr gut. Wem ist letzte Woche etwas Doofes, Peinliches passiert? Einfach mal die Hand hochheben, die Mutigen. Ein paar Hände gehen hoch. Okay, ich starte direkt mit einer peinlichen Geschichte von mir. Mir ist am Mittwoch etwas sehr, sehr Doofes passiert. Ich war in Killesberg, auf dem Killesberg in Stuttgart, 9-Euro-Ticket. Ich war mit der Bahn unterwegs, komme zurück in Korntaler Bahnhof und vor lauter Euphorie über das 9-Euro-Ticket steige ich direkt in den Bus Richtung Bergstraße. Bus Nummer 90 fährt dann eins weiter, geht die Richtung, wo ich wohne, steigt dort ein. Ich sitze in dem Bus, fahre diese lange Straße entlang, die Korntaler kennen sie, und ich denke mir so, wie gut, dass ich diesen Weg heute nicht laufen muss. Man kommt da an, steigt in den Bus und kann direkt weiterfahren. Kurz vor der Station klingelt es in mir. Mist. Ich habe mein Fahrrad am Bahnhof geparkt. Also steige ich aus dem Bus aus und laufe den ganzen Weg wieder zurück Richtung Bahnhof. Ich musste umkehren, weil ich vergessen habe vor lauter Euphorie über das 9-Euro-Ticket, dass ich ja mein Fahrrad noch am Bahnhof stehen habe und dass es zu wertvoll ist, als dass ich es da über Nacht einfach noch stehen lassen könnte. Wem ist schon mal Ähnliches passiert? Okay, danke für eure Verbundenheit. Einige haben schon ihr Fahrrad mal geparkt und dann vergessen, dass sie mit dem Fahrrad unterwegs waren und sind dann entweder heimgelaufen, weitergefahren oder wie auch immer. Leider geht meine Story noch weiter. Ich laufe zurück Richtung Bahnhof, bin schon fast bei der Apotheke. Auf einmal klingelt es in mir wieder. Mist. Die Schlüssel für mein Fahrradschloss sind in meinem Rucksack. Mein Rucksack ist im Kinderwagen mit Debbie auf dem Weg von der Bergstraße Richtung Zinzendorfstraße. Also musste ich von dort wieder umkehren plus noch weiter zurücklaufen, um mein Fahrradschlossschlüssel zu holen, um dann schlussendlich wieder umzukehren, zu meinem Fahrrad zu laufen und dann mit dem Fahrrad nach Hause zu kommen. Für alle Nicht-Korntaler, denen die Straßennamen Bahnhof, Bergstraße, die nur Bahnhof verstehen, es waren große Umwege. Und der Bus hat mir eigentlich nichts gebracht. Ich war auf meinem Weg nach Hause, aber da musste ich zweimal umkehren, um mein Ziel zu erreichen. Ich war schon auf meinem Weg nach Hause, aber ich musste zweimal umkehren, um mein Ziel zu erreichen. Das Thema dieser Predigt heißt, was bedeutet eigentlich Buße? Und wir sind in dieser Predigtreihe, wo wir uns fragen, was bedeutet eigentlich? Was bedeutet eigentlich? Diese Predigtreihe geht eine Weile und wir wollen einladen, Glaubensbegriffe neu zu entdecken. Neu dazugekommene Suchende denken vielleicht manchmal in Predigten, in Gesprächen, in Hauskreisen, im Gottesdienst. Manche werfen so mit Worten um sich und alle verstehen anscheinend, was gesagt wird, nur ich verstehe es nicht. Meistens ist es nicht der Fall. Und deswegen wollen wir bewusst Glaubensbegriffe von dem christlichen Glauben neu erklären, neu entdecken. Und Buße ist einer davon. Buße, da geht es nicht, wenn man es mit SS schreibt, geht es nicht um den Bus, sondern es geht um Umkehren. Was bedeutet eigentlich Buße? Buße bedeutet ganz simpel Umkehr. Die Richtung des eigenen Weges anpassen. Genauso wie ich am Mittwoch unterwegs war, von Bahnhof Richtung Bergstraße, zurück Richtung Bahnhof, zurück Richtung Bergstraße, Zinzendorfstraße, zurück Richtung Bahnhof, um final nach Hause anzukommen. Umkehren. Die Richtung des eigenen Weges anpassen und neu einstellen. Und Buße betrifft zwei Ebenen in unserem Leben. Buße betrifft zum einen die große Richtung unseres Lebens. Wo führt mein Lebensweg hin? Und zum anderen betrifft Buße unseren Alltag. Wenn ich auf diesem Weg unterwegs bin, was muss ich da für Einstellungen immer wieder treffen? Zu der ersten Ebene, wo führt mein Lebensweg mich hin? Jeder Mensch ist unterwegs in seinem Leben. Laut der Bibel wurden wir Menschen nicht dafür geschaffen, auch wenn wir das so leben oder wenn man das reflektiert, wir wurden nicht dafür geschaffen, viel Geld zu verdienen, einen erfüllten Beruf und Job zu haben. Wir wurden nicht dafür geschaffen, rumzugammeln, sondern wir wurden dafür geschaffen, für die Gemeinschaft mit Gott. Die Ewigkeit ist unser Zuhause, die Gemeinschaft mit Gott. Für dieses größere Ziel wurden wir geschaffen. Aber diese haben wir verloren, weil der Mensch seine eigenen Wege gegangen ist und den Weg Gottes verlassen hat. Römer 3 drückt es so aus, Vers 23. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Buße bedeutet umzukehren, umkehren und die Richtung anpassen. Wenn ich bisher ohne Gott in meinem Leben gelebt habe, bedeutet Buße, ihn einzuladen und ihm die Richtung meines Lebens zu überlassen. Ich kehre um von meinen Wegen, wo meine Rettung von meinen Taten, meinen unterlassenen Taten abhängt. Ich kehre um von meinen Wegen, wo meine Identität von meinen Siegen und Niederlagen definiert wird. Davon kehre ich um, aber nicht in so ein Nirgends, sondern ich trete ein in Gottes Wege. Ich trete ein in Gottes Ziele, Gottes Vorstellung für mein Leben. Ich baue voll und ganz darauf, dass Gottes Gnade und sein Wort gilt. Das bedeutet Buße, umkehren von den eigenen Wegen und eintreten in Gottes Wege für unser Leben. Umkehren von den eigenen Wegen, die in die Verlorenheit führen, und in Gottes Wege eintreten, die in die Ewigkeit führen. Neulich habe ich einen weitreichenden Fehler gemacht. Und ich habe das gemerkt, das ging mir nach. Also bin ich ins Gebet gegangen und ich habe mich gefragt, was war da los, was habe ich gemacht, was hat es für Auswirkungen? Und ich habe innerlich, stand ich vor einer Entscheidung und ich habe wie drei Hände vor mir gesehen. Da war zum einen meine eigene Hand. Und in meiner eigenen Hand bin ich mein eigener Chef. Jeder Sieg, jeder Gewinn, jedes Lob, jede Ermutigung, jeder Erfolg geht auf mein Konto. Pluspunkte. Jede Niederlage, jeder Fehler, alles, was ich falsch mache, gibt Minuspunkte. Plus, Minus. Und am Ende steht eine Rechnung. In meiner eigenen Hand bin ich mein eigener Chef. Diese Hand habe ich gesehen. Dann habe ich die Hand anderer Menschen gesehen. Wenn ich etwas gut mache, andere Menschen spiegeln, das ist gut. Gehe ich hoch. Wenn andere Menschen sagen, das war nicht gut, ich werde kritisiert oder was auch immer, geht es runter. Und in dieser Hand bin ich selber nur der Spielball zwischen der Meinung anderer Menschen. Und ich habe eine dritte Hand gesehen, und zwar die Hand Gottes. Und in diese Hand habe ich an dem Tag, wo mir dieser Fehler bewusst war, neu mein Leben anbefohlen, weil ich habe gesehen, dass Gott treu und gerecht ist, allmächtig, gnädig. Und ich darf vor ihm meine Fehler eingestehen. Ich muss sie nicht unter den Teppich kehren, sondern ich darf sie offen bekennen, eingestehen und Freiheit finden. Ich werde dafür nicht verurteilt, sondern freigesprochen. Echte Freiheit in der Hand Gottes. Und wie wir in diese Freiheit kommen, da komme ich gleich noch drauf. Aber ich möchte nochmal unterstreichen, wie groß die Einladung von Jesus ist, umzukehren, egal wie verkorkst bisher die eigene Lebensführung war. In Lukas 5, 27 bis 32 lesen wir von der Berufung Levis, ein Jünger von Jesus. Und Levi war Zöllner und seine Wege waren klar gezeichnet. Er verdiente Geld damit, andere Leute abzuziehen. Und dann schaut Jesus bei ihm vorbei und ruft ihn: Levi, folge mir nach. Daraufhin verlässt Levi seinen Job, sein altes Leben und folgt Jesus nach. Er lädt Jesus zu sich nach Hause ein, mit all seinen Freunden, mit all seinen Bekannten, die er hat. Und Jesus ist da und manche frommen Pharisäer, fromme Polizisten fanden es nicht so gut von Jesus. Und Jesus antwortete ihnen folgendes, Lukas 5, Vers 32. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Die Einladung von Jesus steht fest, kehre um. Es war Jesus egal, wie viele Leute Levi abgezogen hat. Es war Jesus egal, ob er den Steuersatz 2%, 10%, 15%, 20% auf diesen Zoll gelegt hat. Levis Leben änderte sich grundlegend, als er seine eigenen Wege verlassen hat und in Gottes Wege eingetreten ist. Als er Buße tat, als er umkehrte. Dieses Wort, Lukas 5, 32, Sünder zur Buße. Wenn wir da reinschauen, was steht, was bedeutet eigentlich Buße, dann öffnen wir das griechische Neue Testament und wir sehen darin das Wort Metanoia. Metanoia bedeutet, ja, ich habe euch ein paar Bedeutungen mitgebracht, da heißt es umkehren, Buße tun, ja, Buße bedeutet Buße tun, Sinneswandel oder auch die Änderung der Gesinnung vom Bösen zum Guten. Oder die Änderung der Gesinnung von der Feindschaft gegen Gott zur Liebe und Demut gegenüber Gott. Was bedeutet eigentlich Buße? Buße betrifft die große Richtung unseres Lebens. Wo führt mein Lebensweg hin? Meine eigenen Wege verlassen und nicht dann stehen bleiben, sondern eintreten in Gottes Wege für mein Leben. Wir wurden für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Und dein Herz wird keine Ruhe finden, solange du nicht neu eintrittst in diese Gemeinschaft mit Gott. Wird diese Sehnsucht deines Herzens nicht gestillt werden können. Und Jesus lädt dich heute ein, wenn du noch nie diese Entscheidung für deinen Lebensweg getroffen hast, dann lädt er dich ein. Komm nach Hause. Kehre um. Trete ein in meine Wege und verlass deine eigenen Wege. Ich bin da, ich stehe mit offenen Armen für dich da. Und wer diesen Weg mit Gott gehen will, der kommt an Buße nicht vorbei. Das ist kein Add-on für Christen. Das ist kein Add-on, sagt man, das nimmt man sich noch so dazu, wenn man sich so eine Eiscreme bestellt irgendwo, dann kann man immer noch so lauter Add-ons und Toppings draufhauen. Und Buße ist nicht so ein Topping obendrauf für unser Leben als Christen, sondern es ist grundlegend, die eigenen Wege hinter sich zu lassen und in das neue Leben mit Gott einzutreten. Das bestimmt die grundsätzliche Entscheidung, Christ zu werden. Das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene betrifft Buße in unserem täglichen Leben als Christen, wenn wir uns dafür entschieden haben, ja Jesus, ich möchte mit dir leben, ich möchte mein Leben von dir bestimmen lassen, ich möchte auf dich hören, deine Gebote ernst nehmen, ich kehre um von meinem alten Leben und trete ein in deine Wege, dann bleibt Buße unser Begleiter, dann bleibt Buße Teil unseres Alltags, weil wir es brauchen immer wieder auf diesem Weg umzukehren und wieder neu uns in Gottes Arme zu werfen. Gottes Herzschlag für unser Leben ist Freiheit. Freiheit. Darum hat er seinen Sohn Jesus in diese Welt gesandt, dass er alle Schuld und Sünde auf sich genommen hat, den Tod besiegt hat, damit wir frei werden. In Johannes 8, 36 heißt es, wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Frei von der Sünde, frei von der Last, frei von der Scham, frei von Unglauben. Gottes Herzschlag für unser Leben ist Freiheit. Darum ruft er uns, kehre um. Wo haben wir uns verlaufen in unserem Leben? Wo haben wir uns verlaufen in unserem Leben? Mit Gott sind vom Weg abgekommen. Wo müssen wir umkehren von Sünde? Wo dürfen wir, sollten wir Situationen, Personen meiden, weil sie uns auf den falschen Weg bringen, die uns gefangen nehmen? Wo leben wir in alten Mustern, die nicht dem neuen Leben von Christus entsprechen? Gottes Herzschlag für unser Leben ist Freiheit. Darum ruft er uns zu, kehre um, komm nach Hause. Wie können wir frei werden? Wie kommen wir rein in diese Freiheit, wenn Gottes Herzschlag ist, dass wir frei werden und Gott es so groß anbietet? Aber wie kann das ganz praktisch gehen? Es gibt einen Schlüsselvers, der steht in 1. Johannes 1, Vers 9. Und in diesem Vers heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Ein paar Anmerkungen. Diesen Text schreibt der Apostel Johannes. Und er schreibt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen. Das bestätigt nochmal, dass Buße nicht unbedingt etwas ist, was nur für den oder die vielleicht gilt, weil da ist es ja offensichtlich, dass der oder die unbedingt mal umkehren müsste von dem, sondern wenn wir unsere Sünden bekennen, das betrifft das Leben von jedem Einzelnen von uns, auch von Johannes. Wir brauchen Buße täglich. Hinter dem Wort Sünde steht das griechische Wort hamartia. Das bedeutet Zielverfehlung. Es gibt ein Ziel in unserem Leben und wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, so beschreibt es das Wort, dann ist es die Verfehlung davon. So kann man Sünde beschreiben. Sünde sind Wege, die nicht zum Ziel führen, zum Ziel Gottes für unser Leben. Was ist Gottes Ziel für unser Leben? Was ist sein Ziel für unser Leben? Frag ihn. Du kannst Gott fragen im Gebet, Gott, ich möchte, dass du mir zeigst, was dein Ziel für mein Leben ist. Gott redet, er antwortet. Und klar ist, sein oberstes Ziel ist, ich möchte mit dir in Gemeinschaft leben. Ich möchte dir nahe sein. Und deswegen möchte ich, dass alles, was diesem Ziel widersteht, widerspricht, wegkommt, dass wir umkehren davon. Und wir können beten, zeig mir Gott, wo ich dein Ziel mit meinem Leben verfehle. Deck es mir auf. Vielleicht vertraust du in vielen Lebensbereichen Gott, aber wenn es um die Finanzen geht, regiert Angst. Wenn es um Beziehungen geht, regiert Menschenfurcht. Frage Gott, Gott, wo vertraue ich dir nicht? Wo verfehle ich deine Ziele mit meinem Leben? Decke es mir auf. Und wenn Gott es dir aufdeckt, dann darfst du wissen, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gottes Herzschlag für unser Leben ist Freiheit. Wie kommen wir da rein? Ich möchte mit uns 4 Schritte in die Freiheit anschauen. 4 Schritte, die wir mitnehmen können. Und mich bewegen diese 4 Schritte. Vor Jahren habe ich auf einer Jugendfreizeit, 2 von euch sitzen oben oder 3, diese 4 Schritte schon gepredigt. Das war vor 6, 7 Jahren und die haben reingehauen, weil es sind Schritte, die wir gehen können und die befreien. Die befreien uns und die führen uns in Gottes Ziel mit unser Leben. Und zwar Schritt Nummer 1, ich erkenne, dass ich falsch unterwegs bin. Als ich am Mittwoch in dem Bus saß vom Bahnhof Richtung Bergstraße, da hat es in mir geklingelt, irgendwann, Mist, ich wollte ja eigentlich mit dem Fahrrad nach Hause, mein Fahrrad steht da. Dann bin ich wieder auf dem Weg zurück und wieder hatte ich innerlich dieses Wissen, mein Schlüssel. Dieses innere Wissen, erkennen, um in die Freiheit zu kommen, die Gott für uns vorbereitet hat, ist es wichtig, dass wir erkennen, dass wir darin nicht unterwegs sind. Und jetzt denken wir, wir müssten irgendwie eine Checkliste erfüllen, um das zu erkennen. Nein, das ist nicht unsere Aufgabe, sondern es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, in unserem Leben aufzudecken, wo wir nicht mit ihm leben. Und das tut er, wenn wir ihn ernsthaft bitten. Jesus, Heiliger Geist, Gott, decke Ungutes in meinem Leben auf. Dann wird er dir das zeigen. Zeige mir, wo ich das Ziel von dir in meinem Leben verfehle. Es ist Wirken des Heiligen Geistes, uns das aufzudecken. Wenn wir in unserem Leben unterwegs sind, auf einem Weg, wie bei einer Wanderung, dann sammeln wir viele Steine auf. Manche von euch erinnern sich vielleicht an dieses Beispiel, was ich vor Jahren in der Predigt gebracht habe. Ich habe es wieder dabei. Ich habe hier in meinem Schuh einen Stein, den ich heute Morgen reingemacht habe. Das ist ein kleiner Stein. Der tut nicht so sehr weh. Ich kann damit 2 Stunden laufen und ich spüre manchmal, oh, ich habe da was, was irgendwie in meinem Schuh drückt. Aber wenn ich den eine ganze Woche in meinem Schuh drin lassen? Werde ich den mehrere Wochen, mehrere Monate, mehrere Jahre in meinem Schuh drin lassen? Was passiert mit meiner Fußsohle? Was sagt Orthopädie-Schuhmacher? Das wirkt sich schlecht aus, vermutlich. Auf mein Gehverhalten. Vielleicht kann ich irgendwann nicht mehr gerade laufen. Kleine Steine in unserem Schuh. Und der Heilige Geist hat die Aufgabe, diese aufzudecken, uns immer wieder zu zeigen, hey, da ist etwas Ungutes in deinem Leben. Hol das raus und leg's zur Seite. In Johannes 16, Vers 8 heißt es über die Aufgabe des Heiligen Geistes, der Heilige Geist wird der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Das bedeutet für mich, der Heilige Geist weist mich auf Dinge hin, die nicht zu dem Ziel Gottes in meinem Leben passen. Herr, zeige mir, wo ich da nicht unterwegs bin. Und wenn der Heilige Geist es tut, dann ruft er dich, kehre um. Und dein Umgang mit dieser Stimme entscheidet, wie sensibel du darauf reagieren wirst. Du kannst diese Stimme unterdrücken. Du kannst sie auf lautlos stellen und sie wird leiser. Oder du reagierst darauf und entwickelst auch eine Sensibilität, im Alltag umzukehren von Situationen, wo du dich verrennst und dem Ziel Gottes verfehlst. Ich denke an so einen Kapitän mit einem großen Kreuzfahrtschiff. Und wenn er den Kurs seines Schiffes nur um ein paar Grad ändert, ist es vermutlich keine Kursänderung, die die Passagiere in dem Moment merken. Sondern es wird sich ganz langsam wird sich das Schiff bewegen, weil es so groß unterwegs ist. Aber am Ende wird das Schiff an einem anderen Ziel ankommen, wie geplant. Wo brauchen wir so eine Kursänderung? Wo gibt es Dinge in unserem Leben, die nicht mehr zu dem Ziel, bei Gott zu Hause anzukommen, beitragen, die wir korrigieren müssen, die wir erkennen, die der Heilige Geist uns zeigt? Lasst uns mutig beten. Herr, zeige mir, wo ich auf falschem Weg unterwegs bin. Das ist Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei, ich gestehe ein, dass ich Vergebung brauche und bekenne. Wenn ich in mir dann erkannt habe, was da ist, dann darf ich eingestehen und bekennen. Bekennen ist sowas Entwaffnendes. Ich lege ab und ich sage, es tut mir leid, das und das habe ich falsch gemacht. Ich muss es nicht verteidigen, ich muss es nicht rechtfertigen, sondern ich darf eingestehen, ich darf aussprechen, was passiert ist. Bekennen heißt, Dinge aus dem Dunkeln ins Licht zu holen. Auch in 1. Johannes 1 heißt es, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Vor Gott können wir nichts verbergen, müssen wir nichts verbergen. Es ist viel befreiender, die Dinge offen zu bekennen, offen auszusprechen, offen einzugestehen, was wir bekennen müssen. Und dann Schritt Nummer drei, ich nehme Gnade an. Ich nehme Gnade an. Das heißt, ich lasse mich voll und ganz in Gottes Hand fallen. Wenn ich diese drei Hände vor mir sehe, da ist meine eigene Hand. All mein Gewinn ist mein Gewinn. Mein Versagen ist mein Versagen. Das sind die Hände der anderen Menschen. Ich bin der Spielball dazwischen oder da ist Gottes Hand. Dann heißt Gnade, ich lasse mich voll und ganz in Gottes Hand fallen. Und Gott sagt nicht in 1. Johannes 1, Vers 9, mein Sohn, meine Tochter, du hast gerade noch mal Glück gehabt. Weil du jetzt zu mir kommst, bin ich noch einmal gnädig und wäre dir großzügig eine Chance. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott wird als treu und gerecht beschrieben, weil er sagt, auf eins kannst du bauen, wenn du deine Sünde bekennst. Ich werde dich nicht danach urteilen, was du getan hast, sondern was mein Sohn Jesus am Kreuz für dich getan hat, wenn du ihn annimmst. Dann schaue ich durch ihn auf dein Leben, auf das, was du bekennst. Und deswegen wird Gott als gerecht beschrieben, als treu. Treu im Griechischen dahinter heißt, er ist vertrauenswürdig. Du wendest dich an ihn und dann wendet er nicht spontan sich ab oder ändert kurz mal seine Meinung, sondern er steht dazu, was er gesagt hat. Und er steht dazu, sein Wort zu halten. Ich baue darauf, dass Gott meine Rettung ist. Römer 3 habe ich uns gelesen, da heißt es, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Der Vers geht weiter. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Jesus Christus hat den Preis für alle Schuld und Sünde bezahlt, für alle Ungerechtigkeit und darum liegt in ihm die Freiheit der Vergebung und der Freispruch unserer Schuld. Römer 10 heißt es, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Schritt Nummer 3, ich nehme Gnade an. Und deswegen unterscheidet sich das, was bedeutet eigentlich Buße, auch stark von dem, was Hartmut uns vorgestellt hat, weil Buße ist kein Bemühen unserer menschlichen Anstrengung, Gott gnädig zu stimmen. Gott ist gnädig. Gott ist treu. Gott ist gerecht. Und wir können ihm sagen, ich bekenne. Und dann vergibt uns Gott, weil er treu und gerecht ist. Und darauf können wir unser Vertrauen setzen. Gnade, dieser Begriff wird auch noch kommen. Was bedeutet eigentlich Gnade? Gnade ist das unverdienteste Geschenk, was ich nur dann ganz begreife, wenn ich alle dieser Schritte ernst nehme. Wenn ich erkenne, wie verloren ich bin, ist das Geschenk der Rettung umso größer. Ich bekenne und gestehe ein, wo ich den Kurs geändert habe, wo ich neu in Gottes Ziel für mein Leben eintreten will und ich nehme einfach Gnade an. Ich lasse mich überschütten davon, wer Gott ist. Wir haben einen guten Gott, den es gilt zu loben, zu preisen. Wir singen am Ende der Predigt das Lied Amazing Grace. Du kannst noch kurz warten. Amazing Grace, wunderbare Gnade. Und es tut gut, diese Schritte übrigens auch in Gemeinschaft zu tun. Auch vor jemand Vertrauten zu sagen, hey, es gibt etwas, das muss ich eingestehen, das will ich eingestehen und ich brauche jemand, der mir diesen Freispruch zuspricht, weil ich es vielleicht nicht glauben kann. Dann hol dir jemand, der dir sagt, im Namen von Jesus ist deine Schuld vergeben, die du bekannt hast. Zusprechen, einander zusprechen, was Gott für uns getan hat. Schritt Nummer 3, ich nehme Gnade an. Wow. Was für eine gute Botschaft. Schritt Nummer 4, ich gehe weiter und gebe mein Bestes, nicht mehr zu sündigen. Diese Formulierung kommt von Jesus und der Ehebrecherin. Johannes 8, da sagt er, Jesus zu ihr, und jetzt geh, ich verurteile dich nicht, und jetzt geh und gebe dein Bestes, nicht mehr zu sündigen. Schritt Nummer 4, ich gehe weiter und gebe mein Bestes, nicht mehr zu sündigen. Ich stehe auf und ich lebe weiter. In Gottes Kraft. Ich nehme Gottes Kraft für meinen Alltag in Anspruch. Ich erkenne, ich bekenne, ich nehme Gnade an und dann weiter geht's. Weitergehen mit Jesus. Er lässt dich nicht los. Er ist treu. Er wirft dich nicht weg. 1. Johannes 1, Vers 9. So ein starker Vers. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Diese 4 Schritte in die Freiheit möchte ich uns mitgeben. Und man kann sie ganz einfach formulieren in ein Gebet. Dieses Gebet muss nicht so formuliert sein, wie ich euch das jetzt vorstelle, aber es kann eine Orientierung sein anhand dieser 4 Schritte, wie ich manchmal bete. Und zwar bete ich, Gott, ich bitte dich, dass du mir zeigst, wo ich auf falschen Wegen unterwegs bin. Ich möchte, dass du mir zeigst, wo Steine in meinem Leben sind, die den Kurs ändern, die wehtun, mir, dir und anderen. Decke sie auf. Ich gestehe ein, dass ich Vergebung brauche und bekenne das. Und dann kannst du Gott ehrlich sagen, was du bekennen musst. Bitte reinige mich von aller Sünde und Ungerechtigkeit. Und da bleiben wir nicht stehen. Dann kommt der Schritt des Glaubens. Ich vertraue auf dich. Ich nehme das Geschenk an, was du gemacht hast. Ich trete ein in deine Wege. Ich kehre nicht nur um von meinen Wegen, sondern ich trete ein in deine Wege, in deine Verheißung, in dein Leben für mich. Ich vertraue auf dich. Ich nehme Gnade an. Du bist treu und gerecht. Und jetzt, ich lebe mit dir. Zu deiner Ehre verherrliche du dich durch mich. Schreib weiter deine Geschichte mit mir. In allen Auf und Ab in meinem Leben schreibt Gott gerade Geschichten, gerade Linien, auch auf krummen Wegen und darauf das Vertrauen zu setzen. Gottes Herzschlag für unser Leben ist Freiheit. Darum hat er Jesus gesandt, damit wir frei werden. Denn wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Und Buße macht frei. Buße macht frei. Als ich diesen Fehler erkannt habe, da habe ich gemerkt, das bewegt mich. Und ich habe das vor Gott eingestanden. Ich habe es bekannt. Und dann habe ich gesagt, Gott, ich nehme deine Gnade an. Für das, was ich verbockt habe. Und jetzt gehe ich weiter. Und ich war frei. Es war immer noch blöd, was ich gemacht habe. Aber ich bin frei. Die Last muss ich nicht mehr tragen. Die Last trägt ein anderer. Buße macht frei. Und ich möchte nochmal auf das Bild vom Anfang zurückkommen. Ich war unterwegs zwischen Bahnhof, Bergstraße, Zinzendorfstraße, Bahnhof, Bergstraße, Zinzendorfstraße. Entscheidend ist nicht, wie oft du umkehren musst. Entscheidend ist, dass du zu Hause ankommst. Weil das ist Gottes Herzschlag. Dass du zu Hause bei ihm ankommst. Und Buße korrigiert unseren Kurs, dass wir unseren großen Lebensweg sagen, Gott, ich möchte bei dir zu Hause ankommen. Und dann sind wir auf dem Weg, um dann auf diesem Weg zu bleiben. Dass Gott uns auf diesem Weg hält, ist Buße unser täglicher Begleiter. Wo musst du umkehren? Was ist dein nächster Schritt? Ich gebe uns einen Moment der Stille, wo du das ehrlich vor Gott sagen kannst, wo du dieses Gebet für dich beten kannst, wo du vor Gott bekennen kannst, wo du auch einfach sagen kannst, ja, ich habe schon bekannt, aber ich möchte neu Gottes Gnade annehmen. Oder für mich ist es dran, weiterzugehen. Nutze diesen Moment und dann schließe ich ab mit einem Gebet und dann singen wir gemeinsam Amazing Grace, was uns genau da rein nochmal mitnimmt. Gottes Gnade ist amazing, wunderbar, kraftvoll, ausrichtend.